Winke für Frauen, eine Sendung, die Ihnen geistliche und praktische Hilfe bietet.
Ich freue mich, dass Sie Ihren Empfänger eingeschaltet haben. Zur ersten Adventssendung in diesem Jahr begrüßt Sie Käthe Wiens. Heute und in der nächsten Sendung hören Sie Ausführungen zu einem Thema, das erstmal gar nicht in die Advents- und Vorweihnachtszeit zu passen scheint. Es heißt Die unerwarteten Frauen im Stammbaum Jesu. Unterschätzt, übersehen, aber entscheidend. Lassen Sie sich überraschen. Gott wird Mensch. Mit diesem Lied beginnen wir die Sendung heute. Die unerwarteten Frauen im Stammbaum Jesu, unterschätzt, übersehen, aber entscheidend, so heißt unser Thema. Sie hören dazu die Frauen Viola Friesen, Melissa Eckert und Ricarda Dürksen aus Fernheim.
Die unerwarteten Frauen im Stammbaum Jesu, unterschätzt, übersehen, aber entscheidend. Wir stehen vor Weihnachten und somit vor dem Geburtstag Jesu. Jesus, unser Erlöser. Jesus, der für alle Menschen, auch für dich, gekommen ist. Unser Wunsch ist es, dass du durch diese zwei Sendungen neu begreifen kannst, dass Jesus gerade dich liebt, die du dich vielleicht unwürdig oder wertlos fühlst. Dass er dich für sein Werk gebrauchen kann und will. Wir können ja nicht mehr Wegbereiter für Jesu erstes Kommen sein, wie die Frauen, welche hier heute zur Sprache kommen, aber ganz gewiss für sein zweites Kommen, seine Wiederkunft. Unser Beitrag heute ist keine so richtige Weihnachtsgeschichte, aber die Botschaft, welche wir vermitteln wollen, ist doch eine frohe Weihnachtsbotschaft. Die Idee, uns einmal diese vier Frauen anzuschauen, welche Matthäus unerwartet im Stammbaum Jesu aufführt, kam uns beim Durcharbeiten des Buches »Gott will mich«. Wir lernten, wenn ich verstehe, wie und warum Gott durch solch unvollkommenes Werkzeug wirkt, wie ich es bin, dann besitze ich einen Schlüssel zum wirksamen Dienst. Im Judentum war die Auflistung der Ahnen wichtig. Frauen jedoch wurden selten in die Ahnenreihe aufgenommen. Und wenn doch, dann bestimmt nur ganz berühmte Frauen. Ganz anders tat es Matthäus, nachzulesen in Matthäus 1, 1-17. Neben Maria erwähnt er vier andere Frauen: Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und nicht, wie zur damaligen Zeit wohl erwartet, die Matriarchinnen des Judentums Sarah, Rebekka, Rahel und Lea. In dieser von Matthäus erwähnten Ahnenreihe geschieht keine Schönfärberei, kein Vertuschen von schwarzen Schafen. Es sind ausländische Frauen mit teilweise zweifelhaftem sexuellethischem Hintergrund. Sie lebten im alten Orient. Ihre Probleme, Wünsche und Freuden sind durchaus mit unseren heute zu vergleichen. Zwei Dinge will Matthäus uns damit sagen. Erstens, die Gemeinde Jesu soll eine Bewegung sein, welche gesellschaftliche Grenzen überwinden soll. Und weiter macht er klar, dass Jesus konkret diesen Frauen und dadurch Frauen allgemein ihre Würde zurückgibt. So, und jetzt zum Familienregister nach Matthäus 1. Da war erst Abraham, dann Isaac und Jakob, der Vater von Juda. Juda war der Vater von den Zwillingen Peres und Serach, dessen Mutter Tamar war, die erste Frau, welche hier erwähnt wird. Nun hier ihre Geschichte, gebracht von Melissa Eckert.
Tamar, eine Frau, die für Gerechtigkeit kämpfte. Ihre Geschichte steht im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Auf den ersten Blick scheint dieses Kapitel gar nicht so richtig hineinzupassen. Mitten in all den spannenden Geschichten über Josef, in denen seine Treue, Rechtschaffenheit und sein fester Glaube an Gott deutlich werden, taucht plötzlich eine Geschichte auf, in der es um Betrug, Verkleidung und Prostitution geht. Es wirkt fast wie ein Bruch in der Erzählung. Und doch zeigt uns gerade dieses Kapitel, dass Gott auch in den dunklen, unordentlichen Lebensgeschichten am Werk ist. Tamar lebte etwa 1850 Jahre vor Christus. Ihr Name bedeutet Dattelpalme, ein Bild für Standhaftigkeit, Leben und Fruchtbarkeit. Und genau das beschreibt sie, eine Frau, die in schweren Umständen nicht zusammenbrach, sondern aufrecht blieb. Ein kurzer geschichtlicher Hintergrund. Damals war das Leben für Frauen ganz anders als heute. Eine Frau war auf den Schutz und die Versorgung der Männer in ihrer Familie angewiesen, auf ihren Vater, ihren Ehemann oder ihre Söhne. Wenn ihr Mann starb, ohne Kinder zu hinterlassen, stand sie ohne Zukunft da. In jener Kultur galt Kinderlosigkeit als Schande und eine Witwe war meist mittellos und allein. Darum gab es ein Gesetz. Wenn ein Mann kinderlos starb, sollte sein Bruder die Witwe heiraten, damit der Name und das Erbe der Familie erhalten blieben. Das Kind, das aus dieser Verbindung geboren wurde, galt dann als Nachkomme des Verstorbenen. So wurde das Erbe gesichert und die Frau war wieder geschützt. Und nun zur Geschichte von Tamar und Juda. Tamar wurde die Frau von Er, dem ältesten Sohn von Juda, einem der 12 Söhne Jakobs. Doch Er tat, was Gott missfiel, und er starb, ohne Kinder zu hinterlassen. Nach dem Gesetz nahm Onan, Judas zweiter Sohn, Tamar zur Frau. Doch Onan wollte kein Kind zeugen, das rechtlich seinem verstorbenen Bruder gehören würde. Immer, wenn er mit Tamar schlief, verhinderte er, dass sie schwanger wurde. Das missfiel Gott, und auch Onan starb. Nun blieb nur noch der jüngste Sohn Schela. Juda versprach Tamar, sie dürfe ihn heiraten, sobald er alt genug sei. Jetzt solle sie erstmal in ihr Elternhaus zurückkehren und warten. Doch als die Zeit kam, hielt Juda sein Versprechen nicht. Er hatte Angst, dass auch Schela sterben würde, wenn er Tamar heiratet. So blieb Tamar allein zurück, ohne Mann, ohne Kinder, ohne Zukunft. Aber Tamar gab nicht auf. Sie nahm ihr Schicksal selbst in die Hand. Als sie hörte, dass ihr Schwiegervater Juda auf dem Weg war, um seine Schafe scheren zu lassen, verkleidete sie sich als Prostituierte, bedeckte ihr Gesicht mit einem Schleier und setzte sich an den Straßenrand. Juda erkannte sie nicht und schlief mit ihr, ohne zu wissen, wer sie wirklich war. Als Pfand ließ sie sich seinen Siegelring mit der Schnur und seinen Stab geben. Alles persönliche Gegenstände, die eindeutig zu ihm gehörten. Sie waren Zeichen seiner Identität. Tamar wurde schwanger. Als Juda davon hörte, wollte er sie bestrafen lassen, weil sie Unzucht begangen hatte. Doch Tamar ließ ihm die Pfandzeichen bringen und Juda erkannte sofort, was geschehen war und dass er selbst der Vater war. Da sagte er, sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe ihr nicht meinen Sohn Schela zur Frau gegeben. Er wusste, dass er sein Versprechen gebrochen hatte. Tamar brachte Zwillinge zur Welt, Peres und Serach. Und einer dieser Söhne, Peres, wurde zum Vorfahren von König David und schließlich auch von Jesus Christus. Warum erzählt die Bibel so eine Geschichte? Vielleicht fragt man sich, warum diese Geschichte überhaupt in der Bibel steht? Wird Prostitution hier etwa verharmlost? Tamar handelte aus einem starken Wunsch heraus. Sie wollte Kinder bekommen und so Teil der Familie Judas bleiben. Juda dagegen ließ sich von seiner Begierde leiten. Beide handelten also nicht richtig. Diese Geschichte bedeutet auf keinen Fall, dass Gott die Augen vor Prostitution verschließt. In der ganzen Bibel wird sie als Sünde verurteilt. Doch gerade diese moralisch schwierige Geschichte zeigt, Gott wirkt nicht nur in sauberen und perfekten Lebensgeschichten. Er ist auch da, wo es kompliziert ist, wo Fehler passieren und wo Leben gebrochen ist. Tamar kämpfte für Gerechtigkeit, nicht um sich selbst zu erhöhen, sondern um das weiterzuführen, was Gott eigentlich bestimmt hatte. Das Leben, das er durch diese Familie schenken wollte. Und Juda? Er lernte Demut. Er musste erkennen, dass Gerechtigkeit nicht nur im Recht haben liegt, sondern im Eingestehen der eigenen Schuld. Was können wir von Tamar lernen? Tamar zeigt uns, dass Glaube nicht immer bedeutet, still zu warten. Manchmal bedeutet er, mutig zu handeln, auch wenn es riskant ist. Sie war keine perfekte Frau, aber sie war ehrlich, zielstrebig und voller Vertrauen, dass Gott am Ende das Richtige tun würde. Und Gott segnete ihren Mut. Er stellte sie wieder her und machte sie zu einem wichtigen Glied in der Geschichte seines Heils. Wenn wir Tamars Geschichte hören, können wir uns fragen, Wo stehe ich vielleicht in einer Situation, in der ich um Gerechtigkeit kämpfen muss? Wann bin ich gefordert, Verantwortung zu übernehmen, statt nur zu warten, dass andere etwas tun? Und wie gehe ich mit Menschen um, deren Weg vielleicht nicht in mein moralisches Raster passt, die aber ehrlich nach Gottes Willen suchen? Tamar erinnert uns daran, dass Gott auch dann handelt, wenn das Leben chaotisch ist. Er sieht uns, unsere Verletzungen, unsere Sehnsüchte, unseren Mut. Und er kann selbst aus dem, was zerbrochen scheint, etwas Gutes entstehen lassen. Tamar, eine Frau, die nach außen hin nichts hatte, keinen Namen, keine Sicherheit, keine Stimme, wurde von Gott gesehen. Aus ihrer Linie kam König David und später unser Heiland Jesus Christus. Das zeigt uns, Gott gebraucht nicht die Perfekten, sondern die, die ehrlich und mutig für das Richtige eintreten. Er sieht, wenn wir übersehen werden. Er segnet, wenn wir aufrichtig handeln. Und er kann unsere Geschichte in seinen großen Plan einweben, so wie bei Tamar. Tamar erinnert uns daran, auch wenn wir nichts sehen, arbeitet Gott weiter. Seine Gerechtigkeit kommt, manchmal auf Wegen, die wir nie erwartet hätten.
Tamar, ihr erstgeborener Sohn Peres, war also jetzt der Nächste in der Ahnenreihe. Danach folgten so der Reihe nach immer ihre ältesten Söhne, Hezron, Ram, Aminadab, Nachschon. Dieser war der Vater von Salmon, welcher sich Rahab zur Frau nahm. Bitte, Ricarda Dirksen, bring uns jetzt deine Ausführungen zur Geschichte von Rahab.
Rahab. Dieser Name ist uns aus der Bibel nicht unbekannt. Doch meistens hören wir diesen Namen in Begleitung mit einem anderen Wort, die Hure Rahab. Das wirft Fragen auf. Im Stammbaum Jesu wird eine Hure erwähnt? Eine Frau ohne Ehemann, eine Frau, die sich selbst verkauft, eine Frau, die von der Gesellschaft minderwertig und bei einigen auch als Ware gesehen wird. Kurios ist, dass Rahab in der Bibel trotzdem als eine Glaubensheldin bezeichnet wird. Eine Glaubensheldin wie Abraham und Sarah, Mose und die Propheten. Rahab scheint eine interessante Frau zu sein. Wer war sie nun? Rahab wohnte in der Stadt Jericho. Sie hatte ein eigenes Haus, welches sich an der Stadtmauer befand. Die Stadtmauer war sozusagen ein Teil des Hauses. Das war keine ungewöhnliche Sache, denn die Mauer von Jericho war sehr dick. Die Stadt Jericho war eine beliebte Handelsstadt, in der viele Leute ihren Geschäften nachgingen. Ja, auch Rahab hatte einen Beruf. Sie war Hure. Manche Quellen meinen, dass sie ihr Haus als eine Art Kneipe eingerichtet hatte, in welcher die Leute eben verschiedene Dienste erwarten konnten. Nun haben wir Rahab etwas näher kennengelernt. Wenden wir unseren Blick nun den Israeliten zu. Nach der langen Wüstenwanderung hatten sie mehrere Städte erfolgreich eingenommen. Sie waren gefürchtet von den Völkern rings um sie her, denn alle wussten, dass Gott mit ihnen war und für sie kämpfte. Josua hatte zwei Spione ausgesandt, die Stadt Jericho zu erkunden. Die Spione übernachteten bei Rahab. Dazu lese ich jetzt Josua 2, 2 bis 7. Jemand hatte dem König von Jericho zugetragen: Heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen: Schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete: Die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch noch beeilt, holt ihr sie vielleicht ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Ganz klar, Rahab hat gelogen. Das lassen wir erstmal so dahingestellt. Sie hatte einen Plan. Ich lese Vers 8 bis 11. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. »Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat«, sagte sie zu ihnen. »Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoritenkönigen, jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde.« Es geschieht etwas äußerst Interessantes. Rahab wendet sich dem Gott der Israeliten zu. Es hat den Anschein, als ob sie zwei Optionen sieht. Entweder verschließt sie sich vor dem Gott Israels und verliert ihr Leben sowieso, wenn die Israeliten erst gegen sie kämpfen, oder sie vertraut sich ihm, dem großen Gott, und seinem Volk an. Da verhandelt sie mit den Kundschaftern, Vers 12 bis 13. »Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien.« Die Kundschafter gehen darauf ein, mit der Bedingung, dass Rahab sie nicht verrät und dass sie ihre ganze Familie in ihr Haus holt, wenn sie, die Israeliten, die Stadt Jericho einnehmen. Das Erkennungszeichen ihres Hauses soll ein rotes Seil in der Stadtmauer sein. An diesem Seil lässt Rahab die Kundschafter durch das Fenster hinab. Die Kundschafter kehren zurück zu den Israeliten und berichten Josua alles, was sie erlebt haben. Dann ist es soweit. Die Israeliten umrunden die Stadt Jericho 7 Tage lang. Auf einem lauten Befehl hin schreien sie ohrenbetäubend. Die dicken Mauern der Stadt Jericho fallen. Die Kundschafter holen Rahab und deren Familie und bringen sie an einen sicheren Ort unter den Israeliten. Nachdem die Lage sich beruhigt hatte und die Israeliten die Stadt Jericho erfolgreich einnehmen konnten, lebte Rahab bei den Israeliten. Sie heiratete Salmon und wird später die Mutter von Boas, der später die Ruth heiratete. Sie war eine Vorfahren vom König David, also die Vorfahren einer Königslinie. Unter ihren Nachkommen ist auch Josef, der irdische Vater von Jesus. Die Hure Rahab im Stammbaum Jesu. Mittlerweile bin ich von dieser Frau beeindruckt. Folgendes möchte ich unterstreichen. Erstens, sie war klug. Irgendwo hatte sie von Gott gehört, denn sie sagte, der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie entschied, sich diesem großen Herrn und Gott anzuvertrauen. Ich sehe es auch so, es ist klug, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Zweitens, sie setzte sich für ihre Familie ein, statt nur an ihre eigene Rettung zu denken. Das ist eine erstrebenswerte Eigenschaft. Drittens, Rahab glaubte und handelte. Sie hatte einen praktischen Glauben. Denn indem sie die Kundschafter versteckte und ihre eigenen Leute belog, setzte sie ihr Leben aufs Spiel. Doch sie vertraute sich Gott an und handelte danach. In welchem Bereich deines Lebens willst du dich Gott mehr anvertrauen? Wie kann das ganz praktisch aussehen, sodass es Gott sieht und die Mitmenschen erfahren? Viertens, nicht die Vergangenheit bestimmt unser Leben. Gott nahm Rahab an. Gott nimmt auch uns an mit allem, womit wir zu ihm kommen und in sein Licht stellen. Thomas Herdy sagt, Gottes Licht ist nicht nur unbestechlich, klar, frei von allem Beschönigen und Verharmlosen. Gottes Licht ist vor allem einladend, gnädig und er bietet uns Hilfe an. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir sie bekennen. Genau wie er eine Hure Rahab retten und gebrauchen konnte, bietet er dieses Abenteuer auch uns an. Diesem wunderbaren, gnädigen Gott, der Gott des Himmels und der Erde, wie Rahab es nannte, möchte auch ich mich anvertrauen und wie Rahab in seinem Volk leben.
Rahab, diese einstmals Hure, ist also die Mama von diesem wohlerzogenen Mann Boas. Sie muss wohl eine gute Mama gewesen sein. In der nächsten Sendung gehen wir die Ahnenreihe weiter mit Boas, wo dann noch zwei weitere unerwartete Frauen auftauchen. Du darfst aber heute schon wissen, in Gottes Augen zählt nicht deine sündhafte Vergangenheit. Wenn du Gott deine Sünden bekannt und ihm dein Leben übergeben hast, bestimmt das allein deinen Wert. Das ist heute die Weihnachtsbotschaft für dich.
Schnell ist unsere Zeit heute wieder abgelaufen. Das Thema, die unerwarteten Frauen im Stammbaum Jesu, geht aber noch weiter. Bei den Frauen Viola Friesen, Melissa Eckert und Ricarda Dürksen bedanke ich mich sehr herzlich für die wertvollen Ausführungen. Schalten Sie zur nächsten Sendung Winke für Frauen wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventswoche und sage auf Wiederhören. Musik.